Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zu den vielen Belastungen, die eine Hitzewelle wie die, die wir gerade erleben, mit sich bringt, gehört auch die Ozonbelastung. Dazu muss man wissen, dass das, worüber wir da reden, bodennahes Ozon ist, das bei starker Sonneneinstrahlung entsteht, weil dann eine chemische Reaktion in Gang gesetzt wird. Das ist am Ende die gleiche chemische Substanz wie das Ozon in der Stratosphäre, nur die Umstände sind völlig anders und auch die Auswirkungen. Von dem Ozon in der Stratosphäre haben vor allen Dingen diejenigen von Ihnen, die nicht mehr ganz, ganz jung sind, eine Menge gehört in ihrem Leben. Denn nachdem 1985 das Ozonloch über der Antarktis entdeckt wurde, wurde darüber jahrelang diskutiert und jahrelang wurde gewarnt, was für Auswirkungen dieses Loch hat. Ozonloch war dann sogar mal Wort des Jahres. Das ist lange vorbei. Inzwischen muss man diesen Begriff einigen sogar wieder erklären und das stellen sich ein paar Fragen. Und diese Fragen wollen wir jetzt beantwortet haben von Jens-Uwe Groß. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Energie- und Klimaforschung am Forschungszentrum Jülich. Und die Stratosphäre, da ist dieses Ozon, das ein Loch hatte sozusagen in den 80ern, die ist sein Fachbereich. Schönen guten Morgen, Herr Groß.
Ja, guten Morgen.
1985 ist es passiert, aber das waren Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dass wir fast täglich über das Ozonloch geredet haben. Jetzt nicht mehr. Ist es denn gestopft?
Nein, es ist noch nicht gestorben. Es war halt damals die erste globale, ich sag mal, Umweltkatastrophe, die sozusagen ausgelöst wurde, am weitesten weg von dort, wo es war, das Ozonloch. Es ist aber jetzt sehr gut verstanden und es bildet sich jedes Jahr wieder im Frühjahr. Es ist gut verstanden, weil die Ursache vom Ozonloch ist die Emission von FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoffen, die jetzt durch das Montrealer Abkommen eingedämmt ist. Allerdings sind immer noch 90% des Chlors in der Atmosphäre. Das heißt, es ist im Prinzip noch ähnlich groß, wie es in den 80er Jahren war. Das kann man schon so sagen.
Eine der Folgen der Entdeckung des Ozonlochs war, dass in großen Kaufhäusern, Elektromärkten immer auf den Kühlschränken, eine Weile danach natürlich erst, als Werbeargument stand FCKW frei, weil ja unter anderem Kühlschränke vorher mit diesem FCKW gearbeitet haben. Ist diese Substanz FCKW völlig verschwunden aus der industriellen Produktion inzwischen?
Im Wesentlichen ja. Also es gibt eigentlich, weltweit ist praktisch die FCKW-Produktion auf Null zurückgefahren. Das ist eben ein Erfolg dieses Montrealer Abkommens, ein internationales Abkommen, was eben dazu geführt hat, diese Ursachen zu beseitigen. Es ist aber das Chlor, was eben aus dem FCKW entstanden ist und das FCKW selbst noch in der Atmosphäre, weil es halt einfach eine lange Lebensdauer hat von in der Größenordnung 50 bis 100 Jahren.
Das, was man immer mit dem Ozonloch gemeint hat, war das über der Antarktis. Es gab vor 2 Jahren einen Bericht des Wegener-Instituts über die Entdeckung eines Ozonlochs über der Arktis, also dem Nordpol. Muss uns das beunruhigen?
Nein, das muss uns nicht beunruhigen. Also da spricht man auch eigentlich nicht von Ozonloch. Das sind jetzt auch die gleichen chemischen Prozesse, die da ablaufen. Wir haben nur das Glück, dass es in der Nordhemisphäre sehr viel wärmer ist. Das ist jetzt so, man hat schon immer auch diesen Prozess des Ozonabsorbers in der Nordhemisphäre gehabt und im Jahr 2020 war das Ozonloch relativ, Ozonloch sage ich jetzt auch, der Ozonabbau relativ stark, aber längst nicht so stark wie im Ozonloch in der Antarktis. Die Kollegen von dem Alfred-Wegener-Institut haben, also es haben einige, nicht nur die, das eben veröffentlicht, wir auch, aber die haben deutlich gemacht, dass dieses Extremum damit zu tun hat, mit dem Klimawandel zu tun hat. Das heißt, wir haben noch 90% des Chlors in der Atmosphäre, das heißt ähnlich hohen Ozonabbau. Durch den Klimawandel wird es unten wärmer und oben in der Stratosphäre kälter und dadurch wird dieser Ozonabbau noch begünstigt.
Ist das auch der Grund für das, was Sie vorhin schon erzählt haben, so en passant, das fiel mir aber sofort auf, dass das Ozonloch über der Antarktis quasi im Sommer, Herbst, Winter kaum da ist und im Frühjahr immer so ein bisschen wiederkehrt? Wie kann man das erklären?
Ja, das ist einfach die Meteorologie. Man hat da eben man hat die Polarnacht, es ist dunkel, es bildet sich der sogenannte Polarwirbel. Das ist also kann man sich so vorstellen wie so ein Strudel vielleicht. Und in dieser abgeschlossenen Luftmasse kann eben das Ozon abgebaut werden und es fließt kein Ozon nach. Und dann gibt es irgendwann in der Nordhemisphäre so im April, in der Südhemisphäre so im November, Dezember, den Moment, wo sich dieser Wirbel auflöst und dann wird das sozusagen, wird wieder ozonreiche Luftmassen nachgemischt und das wiederholt sich von Jahr zu Jahr.
Um mal ganz kurz von der rein naturwissenschaftlichen Ebene wegzukommen. Sie haben das selber schon mehrfach betont, wie erfolgreich das Montrealer Abkommen war im Kampf gegen, ich sag's mal so, das Ozonproblem, also das Problem des Abbaus des Ozons. Kann man aus dem Erfolg dieses Abkommens was lernen oder ableiten für andere Umwelt- und Klimaschutzabkommen?
Ja, also man kann zum ersten Mal einfach sehen, dass es funktioniert, dass sich alle Staaten der Welt einigen auf eine Handlungsweise, die dann auch eingehalten wird. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, im Fall von FCKW waren es damals weltweit 5 Firmen, die diesen Stoff, diese Stoffe produziert haben. Im Fall von, wo Sie wahrscheinlich jetzt drauf anspielen, dem Klima und dem CO2 ist das natürlich viel schwieriger. Aber man kann schon darauf lernen, dass es möglich ist, auch mit internationalen Verhandlungen einen Erfolg zu erzielen.
Ich glaube, gerade bei dieser Wetterlage gibt ja Klima und Wetter. Und bei dieser Wetterlage, Moment, muss man nochmal erklären, warum ist das Ozon in der Stratosphäre gut und wichtig für uns und das Ozon am Boden nicht? Chemisch gesehen ist es ja die gleiche Substanz.
Genau, das Ozon in der Stratosphäre bildet sich und die Funktion des Ozons für das Ökosystem ist, dass die harte UV-Strahlung vom Sonnenlicht eben herausgefiltert hat. Das heißt, je weniger Ozon da ist, desto mehr UV-Strahlung haben wir am Boden und das ist ein Stück weit normal. Also um diese Jahreszeit wissen wir schon seit Jahren, schon seit vor dem Ozonloch, dass man, wenn man rausgeht, sich vor der Sonne schützen muss. Je weiter man nach Süden geht, desto mehr. Aber wenn jetzt das Ozon ganz weg wäre, hätte man eben, oder wenn es sehr viel geringer wäre, hätte man eben mehr UV-Strahlung und das wäre schädlich für die Mensch- und Tierwelt und natürlich auch für die Pflanzenwelt. Hier unten am Boden bildet sich das Ozon eben bei starker Sonneneinstrahlung und Luftverschmutzung, Stickoxide, Kohlenwasserstoffe. Die Luftverschmutzung ist ist besser geworden, aber man hat eben an Tagen wie heute und gestern sehr starke Sonneneinstrahlung und dann eben die Ozonbildung und das Ozon selbst als Gas, wenn man es einatmet, reizt halt einfach die Lunge, ist eigentlich sehr reaktiv und das möchte man nicht.
Jens-Uwe Groß vom Forschungszentrum Jülich mit einer wissenschaftlichen und umweltpolitischen Erfolgsgeschichte, also der Geschichte des Ozons da oben. Da unten ist es eine andere Sache. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.